Mir fiel gerade auf, dass ich, glaube ich, an keinem Abend euch richtig begrüßt habe, ne? Richtig unanständig. Dann mache ich das heute Abend. Seid ihr darauf vorbereitet? Guten Abend.
Guten Abend.
Naja, einige sind ja ganz nett, aber ein paar sind da, die wissen nicht so recht, ob sie mich begrüßen dürfen. Wahrscheinlich sind das die, die noch nicht hier gewesen an diesen Abenden. Darf ich mal wissen, wer es geschafft hat, jetzt jeden Abend zu kommen? Jeden Abend zu kommen. Ihr anderen, guckt ja mal rum, guckt euch die mal an. Guckt euch das mal an. Das waren die, die sogar das Fußballspiel ausgelassen haben. Und die haben nichts Schlechtes gemacht, denn das soll ja gar nicht so gut gewesen sein. Das wussten wir im Voraus, darum haben wir es trotzdem auch am Mittwoch hier die Veranstaltung gehabt. Wir haben uns gefreut und möchten ganz besonders die herzlich willkommen heißen, die heute Abend das erste Mal gekommen sind, sich sicher wundern, wer da so dreist nach vorne kommt und jetzt predigen will. Mein Name ist Gunter Kiene und ich bin eine Weile hier und das ist nicht das erste Mal. Ich habe schon mehrfach das Vorrecht gehabt, hier zu sein und auch viele junge Leute aus Obertshausen und Hausen und sonst wo aus diesen Umgebungen, die sie irgendetwas mit diesen Kirchen hier zu tun haben, waren in unserem Zentrum in Obernhof an der Lahn in der Klostermühle. Und ich kann nur sagen, wen das interessiert, was da so läuft, ich bin gerne bereit, darüber zu sprechen. So viel ich weiß, die Sommersaison ja noch nicht gelaufen. Das fängt jetzt erst so richtig bei uns an und es sind noch nicht alle Plätze vergeben. Also wer noch nicht weiß, was er im Urlaub machen soll, könnt seid herzlich nach Obernhof an der Lahn eingeladen. In letzter Zeit ist das mit Schwierigkeiten verbunden. Wir haben hin und wieder Hochwasser und dann müssen wir die Leute ausquartieren oder die müssen die Berge hochklettern. Aber das passiert. Die haben es nach der ersten Flut gesagt, das kommt so alle 150 Jahre nur. Aber 11 Monate später hatten wir schon wieder eine. Und auf dem letzten Freundestag stand das Wasser auch schon wieder auf der Wiese. Aber das ist nochmal gut gegangen. Ja, aber sonst ist das eine sehr, sehr schöne Gegend und die noch nicht da waren, ihr müsst unbedingt dahin kommen. Das wird euch helfen, etwas, ja, das vielleicht in dem Urlaub hinzukriegen, was wir heute Abend besprechen wollen. Freude statt Sorgen. Für diejenigen, die sowas nicht kennen, die Sorgen nicht kennen, meine ich, die können jetzt gehen, die haben ja denn nichts zu lernen heute Abend. Es soll ja solche Leute geben, die sowas nicht kennen. Aber für andere ist es ein wichtiges Problem, eine wichtige Frage. Und wir wollen sie so ernst, wie es geht, angehen. Aber auch gleichzeitig möchte ich bekennen, dass ich ganz viele Gebiete, die damit hineinspielen, einfach nicht berücksichtigen konnte. Es muss nämlich vieles einfach in persönlichem Gespräch, in persönlicher Seelsorge da ausgesprochen werden. Das kann man einfach nicht generell beantworten. Sodass, wenn sich irgendeiner irgendwie verletzt fühlt, dann möchte ich einfach um Verzeihung bitten, aber es kann nicht alles behandelt werden, sodass es passt. Manches wird vielleicht dazu anregen, neu darüber nachzudenken, anderes wird einen vielleicht ein bisschen ärgern, aber ich hoffe, dass ihr das nicht irgendwie zu neuen Sorgen macht, sondern dass ihr dann kommt und darüber sprecht, entweder mit anderen von der Gemeinde oder auch mit mir. Ich würde mich freuen. Warum sprechen wir über dieses Thema? Ich möchte sagen, dass ich ganz persönlich sehr gerne darüber spreche, noch viel lieber in persönlichen Gesprächen, weil einfach Menschen unwahrscheinlich belastet sind, in der heutigen Zeit vielleicht mehr denn je, mit echten Sorgen. Und das Interessante ist, dass es nicht nur die Erwachsenen sind, sondern dass schon die Kleinsten damit anfangen, mit echten Belastungen, echten Sorgen sich abzugeben und sich zu quälen. Ein Wort in den Sprüchen sagt, Sorge im Herzen bedrückt den Menschen. Sorge im Herzen bedrückt den Menschen. Ihr Lieben, ihr seht damit, dass Gott genau weiß, was wir durchmachen. Er lässt es hier sagen. Er weiß, dass Sorge im Herzen den Menschen bedrückt. Ich würde fast weitergehen, nicht nur bedrückt, sondern tief kränkt, tief verletzt, in ganz entscheidende, manchmal bis an den Rande des Lebenswillens herantreibende Konflikte bringt. Sorgen sind ernst zu nehmen. Und ich möchte zum Ausdruck bringen, dass ich, wenn ich heute Abend davon spreche, dass wir diese Sorgen umtauschen können, auswechseln können zur Freude, dann will ich gleichzeitig sagen, dass es ganz bestimmt nicht in jedem Falle so leicht zu nehmen ist. Wir haben heute vorhin ein Beispiel gehabt von einer echten Last, von einer echten Sorge, von einer echten Bedrückung. Und da kann man einfach nicht so billig drüber weggehen. Aber auf der anderen Seite werden wir feststellen, dass viele, viele Sorgen in unserem Leben total unnötig sind. Und wenn wir die abbauen können, dann werden wir auch mit den restlichen noch gut fertig werden. Ich möchte zur gleichen Zeit etwas anderes deutlich machen. Dass wir das nicht verwechseln dürfen, sich mit keine Sorgen machen oder Gedanken machen über sprechende Situationen oder andere Menschen. Im 1. Timotheusbrief 5, Vers 8. 1. Timotheus 5, 8. Da steht, wenn aber jemand die Seinen, sonderlich seine Hausgenossen, nicht versorgt, der hat den Glauben verleugnet und ist ärger als ein Heide. Das hat jetzt nichts mit Heide, mit irgendwelchen barbarischen Menschen zu tun. Wenn in der Bibel von Heiden die Rede ist, wir sagen das manchmal auch, das ist ein richtiger Heide, und wer weiß, was wir uns darunter vorstellen, aber wenn die Bibel davon spricht, von einem Heiden, spricht es eigentlich von einem Nicht-Juden, und somit von einem, der nichts weiß von dem lebendigen Gott. Wenn also in der Bibel von einem Heiden die Rede ist, ist eine von Nichtjuden die Rede. Und das sind Menschen, die den lebendigen Gott nicht kennen. Was er somit sagt, wenn einer den lebendigen Gott kennt, der sich Christ nennt, gläubig nennt, der muss sich Gedanken machen und Sorgen machen um die Seinen. Das heißt, er muss Verantwortung übernehmen. Und da hat die Bibel gar nichts gegen zu sagen. Das ist unsere Aufgabe. Aber wenn wir heute von diesen Freude statt Sorgen reden, dann rede ich von einer ganz anderen Sache. Dann rede ich von diesem sich zermürben und kaputt machen, weil wir Angst haben, dass wenn gewisse Dinge nicht so laufen, wie wir es gerne hätten und wie wir uns vorstellen, dann wird es uns großen Schaden zufügen. Und ich möchte aus der Bergpredigt mir einige Gedanken ansehen, die hier erläutert werden und die sehr, sehr wichtig sind für unser Leben. Der Jesus Christus sieht Probleme in folgendem Licht. Und ich rede nochmal, nicht von den Aufgaben, den Verantwortungen, Sorge tragen über jemand oder über etwas, sondern über dieses Zergrämen, dieses sich kaputt machen, weil man Angst hat vor dem Morgen, weil man einfach mit gewissen Dingen nicht fertig wird. Wie sieht der Herr Jesus Christus unsere Probleme, unsere Sorgen? In der Bergpredigt finden wir eine Antwort und wir müssen nicht vergessen, dass die Bergpredigt in erster Linie an seine Jünger gerichtet sind. Also Menschen, die bereit sind, sich etwas sagen zu lassen. Und ich kann von vornherein heute Abend sagen, ich werde so manches hier erwähnen und viele werden es einfach abschütteln und ablehnen, weil sie sich letztlich von Gott nicht sagen lassen wollen. Ich habe keine billige, oberflächliche Antwort. Ich habe auch keine Tricks, um eure Sorgen, damit ihr eure Sorgen loswerdet, sondern ich habe nur eine Antwort, und das ist die Antwort Gottes. Und der Herr Jesus Christus in erster Linie, als er seinen Leuten das sagen wollte, rief er zu sich die zu ihm gehörten. Das waren seine Jünger. Aber es waren nicht die einzigen, die ihm folgten. Er sah viel Volks kommen, ging auf einen Berg und seine Jünger traten zu ihm, aber auch andere Menschen, die interessiert waren, zu wissen, was hat Gott dazu zu sagen. Und wenn es heute darum geht, Freude in Sorgen zu verwandeln, unsere Sorgen auszutauschen und dadurch Freude zu erlangen, wie wir es vorhin im Zeugnis gehört haben, zu erleben, wie ein Mann unter ganz, ganz strengen Nöten lebt und auf einmal merkt, wie er davon befreit wird und Gott seine Gebete beantwortet hat. Dann, wenn ich diese Antworten suche, dann möchte ich sagen, dass der Jesus Christus bereit ist, sie alle denen zu geben, die ihm folgen, aber auch denen, die bereit sind, zuzuhören und sich was von ihm sagen zu lassen. Aber jetzt zu dem Problem Sorgen. Der Text in Matthäus 6, Vers 25 sagt, darum sage ich euch, sorget nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen kann, ob er gleich darum sorget? Und warum sorget ihr für die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich meine das richtige Spinnen zumindest. Nicht? Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie derselben eine. So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr euch tun, o ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen. Und ihr sollt nicht sagen, was essen wir morgen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach allen solchen trachten die Heiden, die Gott nicht kennen, die diese Rechnung des Lebens ohne Gott machen müssen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das allen bedürft. Es ist interessant, und ich sage das nur so nebenbei, dass ihr das einmal studieren solltet, mal das Neue Testament nehmen, besonders die Reden Jesu, und ihr werdet ihr immer etwas Interessantes feststellen. Wenn der Jesus gelehrt hat, hat er Folgendes gemacht. Der hat zuerst einmal das Problem aufgeworfen, oder das Problem, das einfach in den Köpfen und den Herzen der Menschen so schwebte, das hat er dann herausgeholt. So sagt er, hier in diesem Falle, sorge nicht um euer Leben. Wer unter euch kann seinem Leben etwas hinzufügen? Das ist nicht alles schon geklärt, alles schon geordnet? Er spricht also ein Problem an, in diesem Fall ein sehr aktuelles. Er sagt, ihr macht euch Sorgen und ihr Menschen macht euch zu viele Sorgen. Ihr Menschen macht euch unnötige Sorgen und ich muss darüber mit euch reden. Und das Zweite ist, er nimmt dann immer, damit es sich richtig einprägt, eine Illustration. Da wird das Problem auf und dann fügt er eine Illustration hinzu. Und in diesem Falle nimmt er in beiden Fällen, hat er das genommen, dass er einmal von den Vögeln redet unter dem Himmel und dass er dann von den Lilien auf dem Felde und von dem Gras redet. Er gebraucht hier also Bilder, womit die Menschen vertraut waren und sich sehr schnell aus dieser Lektion der Natur etwas lernen konnten. Und das Dritte, was er tut, er schließt mit einer Anwendung, einer Aufforderung, dass man aus dem, was er gesagt hat, etwas lernt. Darum sagt er, darum sollt ihr nicht sorgen. Ihr sollt euch keine Gedanken machen, keine Sorgen machen, Entschuldigung, keine Sorgen machen. Und er begründet das, und ich möchte das zusammenfassen in dieser Lehre, drei Gründe, warum es eigentlich töricht ist, sich Sorgen zu machen, in der Weise, dass ich glaube, Probleme damit zu lösen, dass ich grübelnd, mich zermarternd und nervend versuche, eine Sache zu ändern, einfach durch dieses Sorgen. Das heißt eigentlich, in einer Tour dieses Problem in meinen Gedanken zu bearbeiten. Drei Dinge, die wir hierzu sagen müssen. Sich sorgen ist sinnlos, sich sorgen ist geistlos und sich sorgen, sagt Jesus Christus, ist Sünde. Ich wiederhole, es sind drei Dinge, die Jesus hier sagt. Und ich weiß, du wirst dir das nur sagen lassen, wenn du bereit bist, auf Jesus zu hören. Und du wirst es nur sagen lassen, wenn du vorhast, auf Jesus zu hören. Das Erste, was er sagt, ist, sich sorgen ist sinnlos. Darum sage ich euch, sorget nicht um euer Leben. Und wenn das Wort darum steht, müssen wir immer fragen, warum? Und dann müssen wir natürlich den vorausgehenden Text beachten. Und er sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen oder den anderen lieben, oder wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Was hier deutlich wird, ist eigentlich Folgendes. Sich sorgen ist sinnlos, weil wir, wenn wir uns auf den Mammon, auf die materiellen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, eine Situation zu verändern, wenn wir uns darauf verlassen, dann sind wir verlassen. Denn wenn diese Sache uns wirklich helfen kann, dann brauchen wir uns keine Gedanken dazu zu machen. In sich selbst einfach dem Geld darin zu helfen oder den materiellen Dingen uns die Sorgen abzunehmen, indem ich mich martere und darüber nachdenke und grübel, hilft absolut nicht. Wenn tatsächlich diese Dinge helfen, helfen sie uns sowieso. Aber sich jetzt auch noch damit ins Bett zu begeben, wie das viele sicher kennen, und nachts wird die Sache so unwahrscheinlich groß und sie wird zermartern uns und versuchen nach irgendwelchen Tricks und Möglichkeiten, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Er sagt, das ist sinnlos. Entweder funktioniert das sowieso und das Problem löst sich sowieso, aber die Tatsache, dass du da liegst und grübelst, nützt absolut nichts. Sorget nichts. Er sagt, wenn Geld helfen könnte, so können wir auch nichts daran ändern, wenn wir uns da noch groß darüber außerdem noch Gedanken machen. Aber wenn wir uns an Gott wenden, dann ist es nicht mehr nötig, zu grübeln und uns zu zermartern. Weil Gott derjenige ist, und das wird hier illustriert, der sagt, wenn ich mich schon um die Vögel kümmere, wenn ich mir so viel Gedanken mache, um eine Blume schön zu machen, wenn ich sogar das nichtige Gras einzigartig gestalte, sodass letztlich keine Mode damit Konkurrenz machen kann, wenn ich mir so viel Mühe mache um vergängliche Dinge, wie viel mehr um euch? Es ist sinnlos. Wenn du darüber nachdenkst, hat dein Grübeln, dein dich zermartern dir noch nie geholfen. Denn entweder konntest du das letztlich aus eigener Kraft schaffen und das Problem einigermaßen aus der Welt ziehen, oder du konntest es nicht. Und es gibt viele Situationen, wo das einfach nicht geht. Wo aber Gott sagt, ich bin größer als deine Moneten. Ich bin stabiler als die Börse. Ich bin stärker und garantiere als jede Wirtschaft. Und um meinetwegen brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Es ist nicht nötig, etwas zu verändern an der Situation, weil ich die Situation in meiner Hand habe. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ich das euch wirklich eindrücklich sagen kann. Ihr müsst einfach mal drüber nachdenken, wie weit hat in eurem Leben jemals euer Grübeln selbst euch geholfen, dieses Problem loszuwerden. Egal, ob ihr Gott kennt, ob ihr es versucht, in eigener Kraft zu lösen, das Grübeln hat nie geholfen, das sich Sorgen und Grämen hat nie geholfen. Und ihrjenigen, die ihr sogar Gott kennt und die ihr mitgekriegt habt, dass sich alleine auf materielle Dinge und auf Finanzen zu verlassen und eigene Kraft zu verlassen, nützt nichts. Ihr sagt, ihr kennt Gott, ihr habt ihm anvertraut, dass er euer Leben führt und leitet, und trotzdem ertappen wir uns immer wieder, wie auch wir anfangen zu grübeln und uns Gedanken zu machen und uns zu zermartern. Sich sorgen ist sinnlos, weil das Geld, die Finanzen sowieso nichts ändern können und weil es bei Gott nicht nötig ist. Denn Gott hat die Sache schon im Griff und schon in seiner Hand und hat alles so geordnet, dass es zu unserem Besten ist. Ob wir es nun im ersten Moment sehen oder nicht. Aber sich zergrübeln und sorgen in sich selbst ist sinnlos. Und das andere ist, sich sorgen ist letztlich geistlos. Absolut geistlos. Darum sage ich euch, sorget nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Es ist darum geistlos, weil wir uns hier in diesen Dingen, die der Jesus Christus erwähnt, so viel Gedanken machen um Vergängliches und dabei völlig übersehen, uns echte Gedanken und Sorgen zu machen über das Unvergängliche, über das Ewige. Und das kennst du. Ich spreche viel mit Leuten, und wenn man ihn so fragt, na, wie geht's? Gut. Hauptsache, wir sind gesund. Nicht? Hat der Jesus richtig gesehen, hat das richtig analysiert. Nicht? Und wenn man tatsächlich, wenn man nicht gesund ist, dann macht man sich Sorgen und dann macht man sich irgendwelche Gedanken darüber. Das ist ganz verständlich, aber das ist ganz bestimmt gefährlich, wenn man das ganze Leben einfach nur dafür lebt, Hauptsache man ist gesund. Das Leben ist mehr, sagt der Herr Jesus Christus, viel mehr als Essen und Trinken, viel mehr als nur ein Gesundsein. Hauptsache, man ist gesund. Und andere sagen, und der Jesus sagt, das ist das Wichtigste, nicht nur das Leben, es ist nicht nur der Leib, sondern es ist vielmehr, es ist das ewige Leben, ist deine Seele. Und wir sagen, Hauptsache, wir sind gesund, Und andere sagen, Hauptsache uns geht es gut. Und machen sich jetzt schon Sorgen, weil es einfach, ja, im Grunde geht es uns ja noch immer sehr, sehr gut in Deutschland. Aber verglichen dann vielleicht andere Ländern, andere Situationen, da geht es uns noch gut. Aber verglichen an dem, wie es uns einmal so gut ging, geht es uns natürlich nicht mehr. Und dann fangen wir schon wieder an und haben Angst. Hauptsache, man hat. Wer hat, der hat. Und so können wir wirklich hinsehen auf ein Wirtschaftswunder, zurücksehen auf Stolz, mit großem Stolz auf ein Wirtschaftswunder, dafür aber feststellen einen enormen Seelenhunger in dieser unserer Welt. Und Jesaja beschreibt das, der Prophet, mit Weisheit, als er sagt, oh, was seid ihr Menschen doch krank. Krank, indem ihr nämlich versucht, euch das Leben zu gewinnen dadurch, dass ihr euch anstrengt, indem ihr ja, versucht, dieses Leben in den Griff zu bekommen. Und wenn ihr dann merkt, dass es euch nicht ans Ziel bringt, dann werdet ihr unruhig. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommet her zum Wasser. Und die ihr nicht Geld habt, kommet her, kauft und esset. Kommet her, kauft ohne Geld und umsonst beides, Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist? Und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Höret doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neiget eure Ohren her, kommet her zu mir, höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund machen und die beständige Gnade Davids geben. Wisst ihr, was hier der Prophet sagt? Er sagt, ihr macht euch so viel Gedanken. Hauptsache, ihr seid gesund, damit ihr arbeiten könnt. Hauptsache, ihr könnt viel arbeiten, damit ihr viel verdient. Und dann geht ihr hin und kauft dieses und jenes und meint damit, das Leben zu gewinnen. Aber ihr merkt nicht, dass euer Leben nicht nur der Leib ist. Den Magen könnt ihr füllen damit, mit dem, was ihr erarbeitet habt und euch verdient habt. Aber eure Seele, die wird nicht satt davon. Und darum sagt der Jesus Christus, ihr macht es falsch. Ihr macht euch so viel Sorgen um den Leib. Und dieser Leib wird eines Tages wieder zur Erde werden. Er wird vergehen. Aber eure Seele, die soll ewig leben. Und um diese Seele sollt ihr euch Gedanken machen. Wenn heute so viele Menschen krank sind, wirklich echt krank sind, dann liegt es daran, weil sie eine kaputte Seele haben, weil sie sich keine Sorgen gemacht haben, wie es ihrer Seele wohlgehen möchte, sondern sie machen sich nur laufend Gedanken, wie es ihrem Leib gut gehen kann. Dabei hat Gott garantiert, ich kümmere mich schon darum, wenn du dich um mich kümmerst. Und mit Sorgen schaffst du absolut nichts. Der Jesus Christus, um uns entsprechend zu zeigen, wie man in dieser Welt lebt, wurde in die Wüste geschickt und wurde dort 40 Tage lang versucht. Und der Versucher trat zu ihm und der Versucher versucht ihn. Und dann zum Schluss sagte er, wenn du vor mir niederfällst, dann will ich dir diese ganze Erde mit ihren ganzen Reichtümern geben. Und der Jesus Christus sagte, es gibt nur einen anzubeten und das ist den lebendigen Gott. Weiche von mir. Und er hat ihn verwiesen. Aber wir müssen diese Geschichte ernst nehmen. Das bedeutet, der Jesus Christus hat nicht gesagt, was bildest du dir ein? Wie kannst du mir den ganzen Reichtum der Welt geben? Du besitzt ihn gar nicht. Scheinbar hat der Teufel enorme Macht und enorme Rechte, tatsächlich diese Reichtümer dieser Welt und den Wohlstand, den körperlichen, physischen Wohlstand der Menschen schon in seine Hand zu nehmen. Und ich habe eine ganz furchtbare Angst, dass nach dem Kriege Deutschland einen Fehler macht und sich damit diese Krankheiten alle an den Hals geholt hat, indem es nämlich niederfiel, statt Buße zu tun und um Vergebung zu bitten für die Schuld, die das Volk sich aufgeladen hat, ist es niedergekniet und hat den Mammon angebetet. Und der Erfolg ist ein Wirtschaftswunder. Wir haben alles wiederbekommen. Schöner und besser, wie wir es je hatten. Und herrlicher als manch anderes Volk, das hart versuchte, dafür zu arbeiten. Es ist uns fast in den Schoß gefallen. Und nicht mal an dieser Stelle haben wir Gott gedankt, sondern uns auf die Schulter geklopft und haben gesagt, sind wir nicht großartig, haben wir das nicht prima hingekriegt? Und dabei haben wir unsere Seele verkauft. Und wenn heute die Kirchen leer sind, wenn heute keiner mehr Interesse hat an Gott, wenn heute eigentlich Menschen absolut zu sind, dann liegt es an diesem Stolz, dass sie nicht kapituliert haben und ihre Sünden bekannt haben. Ich habe in Amerika mit einem Rechtsanwalt gesprochen, 43 Jahre. Hat gesagt, ich höre auf zu arbeiten. Hab genug verdient. Bin stinkreich. Aber was bringt denn dieses Leben? Ich bin auf der echten Suche nach wahrem Leben. Und als er einen Christen traf, hat ihn sofort gelöchert und hat gesagt, erzähl mir, du bist Christ. Jetzt sag mir, wie du dein Leben gestaltest. Und dann hat er ihm das erklärt. Worauf er gesagt hat, der Sache gehe ich nach. Und die sind in einen Bibelkreis gegangen, einen Männerkreis gegangen, um sich anzuhören, was diese Christen wirklich in diesem Christus gefunden haben. Ein paar Monate später, als ich ihn traf, da sagte er mir, ich war der ganze Zeit, ich habe gedacht, in diesen Dingen, in diesem Geld, in diesen Sachen liegt das Leben. Was habe ich gekämpft, was habe ich gearbeitet? Plötzlich eingesehen, es ist doch alles leer, alles nichts. Und ich habe gesagt, dann will ich mir wenigstens noch ein schönes Leben machen. Mit 43 Jahren. Weil sich pensioniert, um seine Millionen aufzubrauchen. Aber das hat mir gefallen an diesem jungen Mann, und ich habe viele dieser Sorte drüben getroffen. Die haben das zugegeben und die haben gesagt, da ist im Grunde nichts dahinter, wo ist das wahre Leben, und haben sich helfen lassen. Wir haben dieselben Leute hier. Man braucht da noch nicht mal Millionär zu sein. Leute, die schon angekommen sind, haben gesagt, ich habe mir so viel Mühe gemacht, ich habe mir so viel Sorgen gemacht, ich habe so versucht, wirklich dieses Leben in den Griff zu bekommen, aber es lässt mich letztlich kalt. Weißt du, woran das liegt? Der Jesus Christus gesagt hat, du machst dir Sorgen um deinen Leib, du machst dir Sorgen um deinen Bauch, du machst dir Sorgen um all diese materiellen Dinge, aber dein Leben ist nicht dieser Leib. Dieser Leib geht verloren. Dieser Leib hat ein Ende, ist begrenzt, aber deine Seele soll ewig leben und mit Gott leben. Sie ist gemacht für die Ewigkeit. Machst du dir Sorgen um deine Seele? Und ich glaube, dass tatsächlich wir etwas ganz, ganz Schlimmes geerbt haben. Dadurch, dass wir nicht uns gebeugt haben und Buße getan haben und haben Gott nicht die Ehre gegeben, sondern haben letztlich das alles hingegeben, um diesen Wohlstand zu haben. Und wir haben ein Wirtschaftswunder erreicht, aber dafür einen Seelenhunger erreicht. Und das Schlimme ist daran, dass Menschen das nicht immer zugeben, dass sie noch nicht mal fragen gehen, noch nicht mal suchen gehen, wie dieser Mann es tat und viele andere, die wenigstens zugeben, sagen, ich bin am Ende, ich bin leer, hilf mir. Sie sind zu stolz. Wofür arbeitest du? Was bietest du da, um wirklich das Leben zu finden? Sagt der Prophet Jesaja. Komm her, komm zu mir. Du bist gemacht für mich. Du wirst das Leben nur in mir finden. Lass dir helfen. Wo liegt also das Problem? Sich sorgen ist sinnlos. Sich sorgen ist geistlos. Ja, aber der Jesus wird ganz hart, indem er sagt, sich sorgen ist Sünde. Sich sorgen ist Sünde, denn es offenbart, wem du folgst. Ob dem Mammon, ob diesen materiellen Zielen oder dem lebendigen Gott. Das wird darin offenbar. Sich sorgen ist Sünde, denn ich, der lebendige Herr, sagt, sorge nicht um euer Leben. Warum nicht? Weil ich euch das Leben gegeben habe und ich kümmere mich drum. Guckt euch die Vögel an. Kannst du sehen, dass die sich Sorgen machen, dass die auf einmal aufhören zu singen? Du fragst die Vögel, warum singt er nicht mehr? Und die sagen, wir wissen nicht, das haben wir am Rundfunk gehört, dass da demnächst ein Kälteeinbruch ist und dann kriegen wir wahrscheinlich nicht genug Futter. Hast du schon mal gesehen? Oder dass die Blüten auf einmal im schönsten Sonnenstrahl die Köpfe hängen lassen. Du fragst, warum hört ihr denn auf zu strahlen und euch aufzurichten? Aber wir haben gehört am Rundfunk, dass es demnächst nur kein Regen mehr geben wird. Nicht? Da kannst du das Radio mitten in die Landschaft stellen, mitten in deinen Obst- und Gemüsegarten. Die strahlen weiter. Die sagen, die können am Rundfunk erzählen, was sie wollen. Wir kennen diesen Wetterbericht, der ist sowieso nicht zu trauen. Wir trauen unserem lebendigen Gott. Und das ist, was der Jesus sagt. Und darum sagt der Jesus Christus, die Sorge offenbart letztlich, wer dich beherrscht. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Wer regiert euch? Euer Grübeln und euer Sorgen offenbart letztlich, wer ist der Herr in eurem Leben? Sollte das nicht der lebendige Gott sein? Die Frage ist also, wer belebt dich? Wer belebt dich? Und Jesus stellt die Frage, warum grübelst du, wenn der lebendige Gott hier sein Wort gibt, dass er sich um euch kümmert? Guck mal, was er sagt. Sieh die Vögel. Sie sehen nicht Die ernten nicht. Die sammeln nicht. Die futtern bloß. Und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Und jetzt dieser schöne Satz. Wenn das doch schon in der Natur stimmt, seid ihr nicht viel mehr als sie. Was Gott sagen möchte mit deinen Sorgen? Mein Kind, schlaf heute Abend und schlaf gut und lehre diese Lektion, dass Sünden und Sorgen in gleicher Weise behandelt werden. Alle eure Sünden und alle eure Sorgen werfet auf mich, denn ich sorge mich für euch. Wie schön ist es, wenn Kinder noch so richtig klein sind und sich noch keine Gedanken machen, wo die Eltern den nächsten Tag das Geld herkriegen. Fürs Essen, für die Geschenke, für den Urlaub, für die Schulbücher und all das. Solange sie noch so richtig klein sind, wie mein Sohn sagte, kauf mir doch dieses BMX-Rad. Ich sage, Junge, weißt du, was das kostet? Ja, so 300 Mark. Ich sage, na und, wo soll ich den herholen? Na, du gehst doch immer zu dem Bankwagen. Du gehst doch immer zu der Bank. Hol's doch. Ich sage, wie kommt denn das da wohl rein? Weiß ich doch nicht. Ist doch nicht mein Problem. Ich brauche das und ich möchte das haben. Kauf's mir. Wenn unser ältester Sohn, der schon ein bisschen weiter denkt, eines Morgens runterkommt, seine Augen sind kaum noch zu sehen, die liegen so irgendwo im Hinterkopf. Und ich sage, Mensch, hast du schlecht geschlafen? Er sagt, ja, ich habe mir die ganze Nacht Gedanken gemacht. Diesen Sommer müssen wir einmal eine Fahrt machen nach, mit der Schule und dann fahren wir auch noch in Urlaub. Das heißt, ich möchte nach England und ich habe mir so Gedanken gemacht, wo du wohl das Geld herkriegst. Ich sage, Junge, da machst du dir Gedanken, jetzt mich doch bloß gefragt. Ja, wo kriegst du denn her? Na, du gehst einfach Ostern arbeiten. Hüße, weil ich sage, nee, weil Sache gelitzt. Und der war wie erlöst. Nicht? Der war wie erlöst. Natürlich, das ist eine gute Gelegenheit. Und er hat sich so gefreut, diesen Job zu kriegen, hat das Geld verdient und ich war auch ohne Sorgen. Aber da hat er im Bett gelegen, ein sensibler erster Sohn, so wie die so mal sind, so die ersten, nicht so rumge- und gegrübelt und gegrübelt. Wäre alles nicht nötig gewesen. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Denn so das Gras auf dem Felde so gekleidet wird, dass doch heute steht und morgen verbrannt wird, sollte er das nicht viel mehr auch für euch tun. Ihr seid viel mehr wert als diese Dinge, als Vögel und all diese Sachen. All diese Dinge, wenn sie kaputt gehen, dann kann er sie einfach neu machen, schöner machen, herrlicher machen. Sie haben keine ewige Seele, sie können verloren gehen und er kann sie einfach neu machen. Aber uns Menschen macht er nicht neu. Uns Menschen, wir Menschen sind ihm so wertvoll, dass er sich in diese Welt begeben hat, um uns zurückzugewinnen, um uns zu überzeugen, wie viel wir ihm wert sind. Und er sagt, ich kümmere mich um euch. Ihr seid mir so viel wert und darum kümmere ich mich natürlich noch viel mehr um euch als um diese Dinge. Darum ist sich Sorgen und Grübeln und Zersorgen um unser Leben, egal was für ein Problem es ist, ist Sünde. Es ist nicht geistvoll. Und es ist letztlich unsinnig, weil es uns absolut nicht hilft, sondern uns kaputt macht. Sich Sorgen ist unsinnig, sich Sorgen ist ungeistlich, sich Sorgen zu machen ist Sünde, denn es gibt einen lebendigen Gott und er gibt sein Wort, du bist mir unwahrscheinlich viel wert und ich kann mit deinen Problemen fertig werden, lass mich. Wirf deine Sünde auf den Herrn, denn er sorgt für dich. Und darum mache ich dir folgenden Vorschlag. Was Gott eigentlich in seinem Wort sagt, ist, ich mache einen Laden auf. Ich mache einen Laden auf. Tausche Sorgen gegen Freude. Aber jetzt bitte ich dich. Stell mich da draußen hin und mache einen Stand auf. Nicht? Tausche Sorgen gegen Freude. Tausche entwertetes Geld gegen jetzt zu gebrauchendes Geld. Würdest du nicht kommen? Wirst du nicht davon Gebrauch machen?
Wie macht man das? Das Erste, was er hier sagt, Vers 30 sagt es, so denn Gott. Moment, ich habe, glaube ich, hier eine Stelle vergessen, euch zu sagen, die schon von unserem Vorredner in seinem Zeugnis gebraucht worden ist. Und die muss ich euch noch geben. Das ist Epheser 4, da steht, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. In allen Wegen, in allen Situationen werde ich euch einen Grund geben, euch zu freuen. Und das Erste ist, dass ihr Glauben gebrauchen sollt statt Grübeln. Tauscht, indem ihr das Grübeln einstellt und mit Glauben beginnt. Er sagt, wie viel mehr wird der Vater euch bedienen, euch helfen, O ihr Kleingläubigen, fangt doch an zu glauben. Fangt doch an, einfach Gott beim Wort zu nehmen. Haltet ihm doch das vor. Sagt ihm, Herr, wenn du dich schon um die Vögel kümmerst, wenn du dich um das Gras kümmerst und ich bin dir so viel wert, kümmere dich um mich. Nimm dieses Problem in deine Hand. Offenbare deine Größe. Lass doch Gott zu dieser Sache, deinem Problem zu. Aber wir schließen uns ein in unser Kämmerlein und lassen Gott draußen. Und dann wälzen wir uns darum und dann grübeln wir und versuchen eine Antwort zu finden und finden sowieso keine. Und das ganze Ding wird so massenhaft aufgedreht und aufgeblasen, dass wir wie erschlagen den nächsten Tag wieder unser Leben beginnen. Und Gott sagt, lass mich zu dem Problem. Glauben statt grübeln. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Alles, was nicht geschieht aus dem Glauben heraus, ist Sünde. Und wenn man grübelt und Gott draußen lässt, sündigt man. Und Gott sagt, der Tod ist der Sünde sollt. Darum hat jedes Grübeln eigentlich schon den Geruch des Todes an sich. Dieses Zersorgen, sich kaputt machen, gekränkt sein. Gott sagt, lass mich zu. Glauben heißt erlauben, zulassen. Lass Gott zu diesem Problem zu. Händig es ihm aus. Glauben statt grübeln. Weißt du, was er noch sagt? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Trachtet statt zittern. Trachten statt zittern. Das heißt einfach, dass du hier ganz klar etwas tust, was sehr, sehr wichtig ist, dass du nämlich jetzt, um deine Gedanken loszuwerden, dich um andere Dinge kümmerst, die viel wichtiger sind. Und das sind, dass du dich kümmerst um die Rechte Gottes in deinem Leben. Wie viele Gedanken machen wir uns, damit wir unser Recht haben, damit wir unsere Ziele erreichen, damit unsere Probleme wegkommen? Aber haben wir uns schon mal eingesetzt dafür, dass Gottes Rechte zu Worte kommen in unserem Leben? Weißt du, was du jedes Mal betest? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, das heißt, dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Und dann kommt unser täglich Brot, gib uns heute. Das heißt, ehe wir mit diesen Problemen kommen, sagt Gott, kümmere dich doch mal um ganz andere Probleme, um wesentlichere Probleme, um geistliche Probleme, um die Gesundheit deiner Seele, um die Gesundheit der Seele und der Menschen, die um dich herum sind, um deine Kinder, deine Angehörigen, deine Freunde, deine Nachbarn. Es ist sowas viel Wichtigeres. Es können Menschen, wenn es ja sogar zugelassen wird von Gott, wie die Fliegen sterben, physisch sterben, körperlich sterben. Und wir regen uns auf und wir fangen an, Gott zu bedrohen und sagen, warum lässt du das zu? Aber Gott sagt, es gibt einen schlimmeren Tod als den, dass ihr euren Leib verliert, dass ihr eure Seele verliert und ewig verloren seid. Wie viele Gedanken machst du dir? Wie oft hast du dich schon mal ertappt, wirklich darüber nachzudenken und echte Sorgen zu haben? Wo gehen meine Freunde, wo gehen meine Verwandten, wo gehen meine Bekannten, wo gehe ich hin? Nach diesem Leben. Machst du dir um Gottes rechte Gedanken und Sorgen? Darum das Allerbeste ist, du änderst das, indem du diese einen Sorgen dadurch in Schach hältst, dass du einfach neue Verantwortung übernimmst. Und Gott sagt, Glaube statt grübeln. Glauben statt grübeln. Und denn nach dem Reich Gottes tracht, nach seinen Rechten, statt herumzuzittern an den Problemen, den du hast. Und das Allerwichtigste und Allerschönste, das habe ich gerade in Philipper angefangen zu lesen, ist danken statt grämen. Sorget nichts, Freuet euch, ja, wie können wir uns freuen in unseren Problemen? Sorget nicht, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Weißt du, was du tust? Du fängst an, Gott einfach zu sagen, Herr, dies ist mein Problem mit dieser Krankheit. Problem mit meinem Partner. Problem mit meiner Arbeitsstelle. Aber Herr, du kümmerst dich. Wenn ich das Fenster aufmache und sehe die Vögel, du kümmerst dich darum. Wenn ich das Gras sehe, du kümmerst dich darum. Wenn ich die Blumen sehe, in meinem Zimmer, draußen, du kümmerst dich darum. Wie viel mehr um mich? Herr, dieses Problem kann ich nicht bewerkstelligen. Dieses Problem gebe ich dir. Ich danke dir dafür, dass da jemand ist, der mir dieses Problem abnimmt. Und es ist kein geringer als der lebendige Gott. Der sagt, gib es mir. Fang an zu danken. Luther hat recht gehabt, wenn er singen lässt, mit Sorgen und mit Grämen und selbst mit eigener Pein, sich selbst kasteien, sich selbst kaputt machen, lässt Gott sich gar nichts nehmen. Gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Und alle Gebete, alle Bitten, alles Flehen, wie? In Danksagung. Warum in Danksagung? Weil du damit eigentlich in Danksagung sagst, Gott, du hast mir ein Versprechen gegeben, danke dir jetzt schon im Voraus dafür, dass du deine Antwort zu hast. Wann immer diese Situation sich ändert, spielt keine Rolle. Dieses Problem ist jetzt in deiner Hand, ist dein Problem, damit bin ich fertig. Ich gebe es dir. Darum sagt die Bibel, dass wir anfangen sollen zu danken. In allen Situationen, bis wir dahin kommen, sogar zu danken für alle Situationen, sogar die misslichen. Aber das wird natürlich voraussetzen, dass du deinen lebendigen Gott noch gut kennenlernen musst. Und ganz praktisch, ganz zum Schluss, ganz praktisch, wie mache ich das? Wie setze ich das in die Tat um? Zwei Sachen. Im Markus-Evangelium Kapitel 6 kriegen die Jünger eine unwahrscheinliche Aufgabe. Die müssen losgehen mit ein paar Broten und ein paar Fischen, 5000 Männer und zig Frauen und Kinder waren noch dabei, vielleicht 10.000 Leute zu speisen. Fünf Brote. Das ist genauso, als wenn hier einer einen Keks mitbringen würde. Und wir sagen, jetzt essen wir alle davon. Und der Jesus sagt, geh hin und gib ihnen das. Speise sie, wir können die nicht so nach Hause schicken. Die sind einen langen Marsch gekommen, die haben hier den ganzen Tag gesessen und mir zugehört beim Predigen. Jetzt gebt ihnen was zu essen. Wie bitte? Wir? Mit diesem Keks? Die alle? Was wollte der Jesus machen? Der wollte ihnen eine Lektion geben, was man mit den Sorgen macht. Und das Erste, was er macht, und das ist sehr, sehr wichtig. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise, auf das grüne Gras. Weißt du, was er zuallererst einmal macht? Er ordnet die ganze Angelegenheit. Und wisst ihr, ganz praktisch habe ich festgestellt, wenn man einmal ein Stück Papier nimmt und diese Sorgen nicht nachts darüber nachdenkt, sondern morgens früh oder am helllichten Tage hinter ein Blatt nimmt und einmal diese ganzen Probleme sachlich aufschreibt und festhält und ordnet, dann wird man feststellen, dass es da eine ganze Reihe gibt, meistens die meisten aller dieser Probleme, kann man ganz praktisch, ganz nüchtern angehen. Man muss nur nicht alle mit einem Mal angehen, sondern fängt mit einer Sache an. Und wenn man komischerweise von vielleicht 10 Problemen, von 10 Angelegenheiten, von 10 Dingen, die einen bedrücken, ein oder zwei weg hat, dann ist man schon entlastet. Das ist eine ganz interessante Sache. Aber so tragen wir das mit uns herum, statt uns hinzusetzen, die Sache erstmal zu ordnen. Und die Dinge, die zu erledigen sind, erledige. Und die Dinge, die nicht zu erledigen sind, die du nicht ändern kannst, änder sie auch nicht. Denn du änderst sie ganz bestimmt nicht dadurch, dass du darüber grübelst und nachdenkst. Sondern gib sie deinem lebendigen Gott. Sag, hier sind sie. Damit werde ich nicht fertig. Das ist jetzt deine Angelegenheit. Und was macht Jesus damit? Jesus nahm die 5 Brote. Das Ordnen, die Leute in Ordnen jetzt in kleinen Gruppen, das konnten sie. Nicht? Und das war das Geringste, was sie an Problemen tun konnten. Einmal die hinsetzen, hier ein paar, da ein paar, das konnten sie als Brief machen. Aber jetzt konnten sie nur dieses bisschen essen. Das allen austeilen, schon an den ersten kleinen Gruppen zu 6 wären die schon zu Ende gewesen. All die anderen auch. Jetzt nahmen sie dieses Problem und gaben das zurück in Jesu Hand. Und Jesus nimmt die 5 Brote, sah auf den Himmel, dankte, brach's und gab's den Jüngern, dass sie ihnen vorlegten. Und sie wurden alle satt. und hatten noch übrig. Weißt du, das ist, was Gott will.
Gott möchte, dass du, soweit es geht, sachlich, praktisch, unter Hilfe vielleicht von anderen, Dinge ordnest, die zu ordnen sind. Denn durch Grübeln und Sorgen wirst du nichts erledigen.
Aber dann werden immer Dinge in dem Leben bleiben, wo dir keiner mehr helfen kann, wo man dir keinen Rat mehr geben kann, wo man einfach darauf angewiesen ist. Und dann gibst du diese Dinge Gott.
Weißt du, was Gott macht damit? Was der Jesus damit macht? Das einfache Mittel. Er nimmt das, was wir ihm geben, das bisschen, dieses Geringe, das, was eigentlich für die Situation nicht ausreicht, das nimmt er und dankt Gott dafür.
Weißt du, was er damit sagen will? Deine Probleme in deinem Leben sind die Gelegenheit Gottes, sich zu offenbaren, weil das endlich das Sachen sind, wo du nicht mehr weiterkommst. Und wenn Gott sie erledigt und wenn Gott sie in Ordnung bringt, dann kannst du nur noch sagen, er hat es getan und kannst ihm die Ehre geben.
Darum sind Sorgen und Nöte nötig in unserem Leben, damit wir Gott nicht vergessen und Gott dankbar werden.
Mache mit den Sorgen, was der Jesus tat. Er nahm und er sah auf. Er dankte Gott. Er sagte, Vater, dies ist ein Problem für die Menschen, das ist aber kein Problem für dich. Danke dir schon, im Voraus, dass du eine Lösung hast. Denn du letztlich bist diese Lösung. Für dich ist kein Problem zu groß. Und damit du verherrlicht bist, lass dieses Wunder geschehen, dass du die Ehre bekommst. Und darum passiert hier genau das. Er nimmt das Brot und anstatt ganz viel draus zu machen, bricht das erstmal.
Und das ist der Segensweg, den Gott oft geht. Menschen, die mit ihren Problemen echt zu Gott gehen, haben oft erlebt, dass nicht unmittelbar eine herrliche, schöne Lösung kommt, sondern oft wird die Sache noch schmerzlicher, noch komplizierter, aber sie wissen, dass das jetzt in seiner Hand ist.
Und dann will ich dir sagen, lieber von Gott eine Sache kaputt gemacht bekommen, als selber in eigener Kraft ohne Gott eine Sache aufzubauen, die am Ende doch nicht trägt und doch nicht hält. Jesus nahm es, Jesus dankte, Jesus brach es und dann gab er es seinen Jüngern. Und das ist das Maß. Er gab es den Jüngern. Jetzt konnten die Jünger wirken. Und so kann Gott in deinem Leben Wunder tun. Und diese Wunder werden dir helfen, anderen wieder weiterzuhelfen. So wie die Jünger jetzt das aus Jesu Hand nahmen und konnten jetzt diesen Menschen helfen. Was machst du mit deinen Problemen? Ordne sie, erledige sie, soweit du kannst. Aber letztlich, zieh Gott mit ein. Übergib ihm dieses Problem. Es kann sein, dass seine Lösung ist vorerst sehr schmerzlich, dass es nur noch schlimmer wird. Aber du weißt jetzt, es ist in seiner Hand. Und egal wie schmerzlich es ist, ist es letztlich zum Heil. Und du sagst, danke, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn es wehtut, ich vertraue dir. Und du wirst eins erleben, du wirst nie, nie, nie enttäuscht werden. Ich könnte dir jetzt einen Lebensbild nach dem anderen sagen von Menschen, die sich an Gott gewandt haben mit ihren Nöten. Und scheinbar ist es nur noch schlimmer geworden. Aber am Ende war letztlich sichtbar und offenbar, dass Gott geheilt hat und sein Wort gehalten hat und diesen Menschen die Sorgen genommen hat. Die Sorgen waren dann nicht erst weg, als das Problem weg war. Die Sorgen waren in dem Moment weg, als sie es ausgeliefert hatten. Und davon will dich Jesus befreien, von deinen Grübeln, deinen Sorgen. Gib's ab und lass Gott mit Sorgen und mit Gräben. Ja, mit selbst eigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen. Es muss erbeten sein. Und gleich nach diesem Wunder lesen wir, und er sah auf einem Meere, als sie auf diesem Schiff waren, dass sie in Not waren, dass sie Not litten in der vierten Nachtwache. Und er kam zu ihnen und wandelte auf dem Meer. Warum kam er zu ihm? Weil er sie trösten wollte. Und alsbald redete er sie an und sagte, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und dann lesen wir folgenden Satz, und das tut mir weh, denn ich glaube, das wird genauso sein, dass wir genauso schwer von KP sind und vielleicht nach dieser Predigt immer noch nichts gelernt haben. Da steht Vers 52, sie entsetzten sich, denn sie waren um nichts verständiger geworden über den Broten, sondern ihr Herz war verhärtet. Sie hätten absolut nichts kapiert. Gott hat ein Wunder in ihrem Leben getan, Gott hat ihnen dieses Problem genommen, er kommt in eine neue Situation, er kommt extra, führt sie in diese Notsituation, damit er sich offenbaren kann. Er erscheint ihnen, er will ihnen zur Seite gehen, er will sie lösen und trösten. Und sie kapieren absolut nichts. Sind entsetzt. Was wirst du machen, wenn du jetzt deine Probleme ansiehst? Weiter entsetzt sein? Mit Kummer im Herzen? Dich zergrübeln und zermürbend? Jesus sieht, dass du Not leidest. Jesus kommt dir zur Seite, um dir zu helfen. Aber eins ist wichtig, dass du dein Herz nicht verhärtest. Denn wenn du dein Herz verhärtest, wirst du um nichts klüger nach allen Lektionen, die Gott schon mit dir durch dein Leben gegangen ist. Nichts. Auch nicht durch diese Predigt. Und darum müssen wir für eins beten. Dass Gott unser Herz aufweichen möchte. Weich machen möchte. Damit wir bereit werden, ihn einzuladen, anzunehmen, ihm Raum zu geben in unserem so problembeladenen Leben. Gibst du Gott die Möglichkeit, dir zu helfen? Gott sehnt sich danach. Was tut ihr nicht alles? Wie schön ist es, einem Menschen in seinen Nöten zu helfen? Wie gerne, ihr Eltern, springt ihr ein, wenn eure Kinder in Problemen, in Nöten sind, in Schmerzen sind. Und so ist der lebendige Gott und es tut ihm weh, wenn er sieht, wie wir uns kaputt machen und an dieser großartigen Lösung, dass er sagt, gib es mir. Vorbeigehen und die Hand ausschlagen und sagen, ich brauche dich nicht, ich schaffe es alleine. Wir machen uns damit kaputt. Heute könnten viele Krankenhäuser zumachen. Nicht alle, aber viele. Heute könnten viele Ärzte sich einen anderen Job suchen. Wenn Menschen Gott da einspannen würden, wo er sein möchte. Denn die haben viele körperliche Krankheiten, weil sie seelisch kaputt sind. Und seelisch sind sie kaputt, weil sie versuchen, dieses Leben zu meistern ohne Gott. Und ohne Gott geht es in die Dunkelheit. Aber mit ihm ist Licht. Und gehen wir ins Licht. Wir wollen zusammen still sein, miteinander beten. Himmlischer Vater, du kennst einen jeden hier. Wenn du dich um die Gräser und die Vögel und die Blumen kümmerst, dann kümmerst du dich um einen jeden von uns. Und hier sind ganz, ganz kranke Menschen. Krank in ihrem Herzen. Weil sie sich kaputt machen durch ihre Nöte. Krank machen, weil sie das Leben alleine meistern wollen. Weil sie das Leben in der Gesundheit und im Wohlstand suchen. Und vergessen, dass sie eine lebendige Seele haben, die ewig leben muss. Und die erst froh ist, wenn sie ewig leben kann. Und du bist da und du möchtest uns helfen. Du möchtest uns heilen. Darum hast du den Erretter geschickt. Und du siehst uns Menschen, wie wir uns abquälen und dir keinen Zugang erlauben zu unserem Leben. Vergib uns. Vergib mir, wo ich dich vergesse. Wo ich so viel Zeit verschwende mit unnötigen Sorgen. Weil ich nicht bereit bin, meine Hände zu öffnen, mein Herz zu öffnen, mein Leben zu öffnen, um das dir alles zu übergeben, damit du es nehmen kannst, dafür danken kannst, wenn es sein muss, brechen kannst, um es dann wieder einzusetzen, zum Wohl, für mich und für die anderen. Herr, du siehst diese Menschen, wie sie Sorgen haben und du möchtest ihnen zur Seite gehen. Du siehst, wie wir leiden. Und du kommst ja zu, wie diese Männer, die da im Schiff sind, in großer Not. Und du kommst, um zu trösten und zu heilen. Und Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass du uns heilst vor diesem großen Entsetzen. Dass du viele Menschen mit sich tragst. Angst vor der Zukunft. Und ich bitte dich, dass du uns da einfach neue Herzen gibst, damit wir uns helfen lassen. Und ich bitte dich ganz besonders für die unter uns, die dich nicht kennen, die den Zugang nicht zu dir haben, dass sie nicht zur Ruhe kommen, ehe sie wirklich dir ihr ganzes Leben anvertrauen. Mach ihnen Mut. Heute Abend. Es irgendwie geht. Rede sie an, dass sie zum lebendigen Glauben kommen. Und dir nicht nur ihre Sünden, sondern ganz besonders auch ihre Sorgen anvertrauen. Und das beten wir im Namen Jesus. Amen. Lass mich, ehe wir schließen, einen Vorschlag machen. Du kannst natürlich den Arzt nur haben und gebrauchen für deine Nöte, wenn du diesen Arzt kennst. Es gibt weite Teile in dieser Welt, wo Menschen krank sind, ohne Hilfe. Warum nicht? Warum? Weil sie keine Ärzte kennen, keine Ärzte haben, keinen Zugang haben. Und das alles, was ich dir gesagt habe, kannst du nur gebrauchen, wenn du selbst den Arzt kennst. Gott möchte dein Arzt sein. Und dann mache ich folgenden Vorschlag. Gestern haben wir eine ganze Reihe davon Gebrauch gemacht und ich denke, vielleicht sollten wir es heute wieder tun, dass wir uns in diesen ersten Reihen diejenigen sich eintreffen, die den Wunsch haben, sicherzustellen, dass ihr Leben erfüllt ist von dem auferstandenen, lebendigen Herrn Jesus Christus. Die sagen, ich habe diese Gewissheit nicht, ein vergebener, erlöster Mensch zu sein. Ich glaube so irgendwie an Gott, aber ich habe keine Gewissheit, wirklich erlöst zu sein. Ich habe keine Gewissheit, dass mir die Vergebung von Gott wirklich zugesprochen ist. Ich habe keine Gewissheit, dass ich in den Himmel komme. Ich weiß nicht, ob Gott in mir lebt. Weißt du, der Jesus Christus steht nämlich vor der Tür unseres Lebens und möchte hineinkommen. Aber das macht er nie in eigener Gewalt. Darauf wartet er, auf eine Einladung. Und ich lade dich ein, heute Abend zu einer kleinen Nachversammlung, in der du Jesus einladen kannst. Ich wiederhole, ich lade dich heute Abend ein, egal wer du bist, jung oder alt. Ich lade dich ein, wenn du nie in deinem Leben diesen Gott den Raum gegeben hast, wenn der größte Schatz deines Lebens nicht der Herr Jesus Christus ist, dann kannst du viel für deinen Leib tun, aber nichts für deine Seele. Sie wird verloren gehen. Und darum lade ich dich ein. Setz dich hier vorne hin und ich werde kurz vom Wort Gottes erklären, wie du Jesus Christus in dein Leben einladen kannst. Er sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, mich einlädt, komme ich ganz bestimmt zu dir. Und es ist das allerwichtigste Problem, das du zu lösen hast. Denn du bist geschaffen, von Gott geschaffen, damit Gott in dir leben kann. Durch Jesus Christus, seinem Sohn. Darum, wenn alle gleich rausströmen, komm einfach hin, setz dich hier vorne hin. Ich erkläre das vom Wort Gottes. Wir beten zusammen und du kannst in diesem Gebet Jesus Christus ganz persönlich in deinem Herzen einladen. Ganz persönlich. Keiner bedrängt dich. Du kannst auch still sein, die das nur anhören. Es gibt Leute, die möchten gerne so eine Nachversammlung mitmachen, um zu lernen, wie kann ich einem anderen Menschen kurz erklären, wie er zu einem echten Christen wird, wie er Christus einladen kann. Und die setzen sich einfach dazu. Ich lade also alle ein, die das gerne wissen möchten, wie man das macht, aber vor allen Dingen, die es von ganzem Herzen selber tun wollen. Komm zu dieser Nachversammlung. Das ist das Wichtigste, was du für dein Leben tun kannst.